beim Radio Attikan Podcast. Wir sind Hanna,
Nico
und Balázs. Seit Wochen hetzt schon die Wiener FPÖ unter Dominik Knepp gegen sogenannte Drag Queen Story Hours. Bei diesen Märchenstunden lesen verkleidete Personen Kindern Märchen vor. Ganz normale Märchen, in erster Linie solche, die betonen, dass es viele verschiedene Lebensentwürfe gibt, also zum Beispiel zwei Prinzessinnen, die zusammenleben und dass das okay ist. Schon im Vorjahr haben die rechtsextremen Identitären versucht, so eine Veranstaltung zu unterbinden, indem sie den Eingang einer Bücherei zugemauert haben, um die Märchenstunde nicht stattfinden zu lassen. Das ist ihnen nicht gelungen, also die Mauer war ziemlich schnell wieder abgebaut und das hat die ganze Thematik ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht und ich schätze, seither werden diese Märchenstunden auch polizeilich geschützt, weil ja da doch auch unvorhergesehene Gewaltreaktionen stattfinden können. Die Rechten schauen natürlich in die USA und versuchen zu kopieren, was sie meinen, dass dort wirkt. Und dort ist ja diese unheilvolle Allianz zwischen Republikanern und christlichen Nationalisten, die führen schon lange eine Art Kreuzzug gegen diese Story aus, weil sie das Thema mit den menschlichen Grundrechten für Transpersonen in Verbindung bringen. Das ist Schwachsinn, also diese zwei Themen haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber man kann halt dem Kronenzeitungspublikum erklären, dass ein Mann, der als Frau verkleidet ist und Märchen vorliest, irgendwas mit Transpersonen, die das wirklich leben wollen, zu tun hätte. Dort ist diese Hetze schon so weit gewesen, dass zum Beispiel auf so Elektrizitätstransformatorstationen geschossen wurde, also mit scharfer Munition, damit in der ganzen Gegend der Strom ausfällt, damit diese Story Hour eben auch nicht stattfindet. Also da hat man wirklich viel Leid, Probleme, unangenehme Konsequenzen in Kauf genommen, nur um diese eine Veranstaltung, zu der die Eltern freiwillig ihre Kinder hinbringen, zu einer netten Märchenlesung, dass das eben nicht stattfindet. Die Hetze gegen Transpersonen ist für Rechte ein ideales Betätigungsfeld. Anders als bei homosexuellen Menschen und zum Beispiel bei ausländischen Personen kennen die meisten Menschen keine Transpersonen in ihrem persönlichen Umfeld. Also die meisten von uns kennen homosexuelle Personen und wissen deswegen, dass die Gerüchte und Schmähungen, die über sie verbreitet werden, nicht zutreffen. Genauso ist es bei Personen ausländischer Herkunft, Muslimen etc. Und immer wenn man einen Menschen kennt von einer Gruppe, ist man mehr oder weniger vor so Schmähkritik immunisiert oder zumindest ist diese nicht so wirksam. Aber Transpersonen gibt so wenige, ihr Anteil dürfte irgendwo unter 1% der Bevölkerung liegen, dass diese Hetze anscheinend noch funktioniert. Also da werden dann halt so Extremerzählungen wie ein Mann wird sich jetzt ummelden und dann gegen Frauen boxen oder die Perversen werden sich als Frau deklarieren, damit sie in die Frauenumkleide am Strand gehen können, erzählt. Und so wie früher Homosexualität mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht wurde, soll jetzt eben trans sein oder halt die Drag Queens mit Sexualität oder mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht. Und diese Dinge stimmen nicht. Obwohl wir ja wissen, dass in Ungarn die Orbán-Regierung genauso ein Gesetz, wo eben Homosexualität und LGBTQ-Themen genau mit Kinderschutz in Verbindung gebracht werden, durchgebracht hat. Die FPÖ hat in den letzten Wochen eine Sondersitzung des Wiener Landtags einberufen, und zwar mit dem Vorschlag, dass die Stadt solche Drag-Queen-Story-Hours verbieten möge und das Sponsoring für LGBTQ-Events einstellen soll, von denen ein Teil teilweise dieser Märchenerzählungen waren.
Weißt du, mit welchen Begründungen das passiert ist?
Eben diese Frühsexualisierung, dass das irgendwie Kinder schädigen würde und dass das einfach unpassend ist, Kinder mit sexuellen Inhalten, also behaupteten sexuellen Inhalten, zu verstören. Und weil Dummheit ansteckend ist, hat die ÖVP in dieser Sondersitzung auch mit der FPÖ mitgestimmt. Natürlich sind die beiden in Wien klar in der Minderheit. In den USA wird diese Hetze von den christlichen Nationalisten, also den rechten Evangelikalen, rechten Katholiken und ihren Konsorten mit unterstützt. In Österreich hat sich die sogenannte Plattform Christdemokratie den Forderungen angeschlossen. Das ist so ein kleiner, angeblich überparteilicher Verein, dessen Vorstand aber durch die letzte Wien-Wahl bekannt geworden ist, und zwar indem beide für die ÖVP kandidiert haben. Der Präsident ist ein Jan Ledochowski, ein Stammer konservativer Katholiker. Katholik. Seine Stellvertreterin heißt Suha Daymak. Sie ist eine Freichristin. Und diese beiden haben bei der letzten Wien-Wahl hinter dem Gernot Blümel, den wir alle hoffentlich bald zu Recht vergessen, die zweit- und die drittmeisten Vorzugsstimmen innerhalb der ÖVP bekommen. Man merkt, diese Leute waren in christlichen Gruppen unterwegs und konnten die Leute dazu motivieren, dass sie nicht nur ÖVP, sondern genau sie wählen. Also diese Blockwahlmentalität. Das funktioniert in den USA noch deutlich besser als in Österreich, vor allem weil dort die Verbreitung der christlichen Religion und der auch tatsächlich gelebten christlichen Religion noch deutlich höher ist als bei uns. Also ob man bei uns wirklich christlichen Nationalismus überhaupt nennen kann, das ist die Frage. Ich glaube, Nationalismus in Österreich hat eine viel stärkere Komponente als dieses christliche.
Ja, das denke ich auch. Also da hast du sicher recht, das wird eben sehr oft auch vorgeschoben bei anderen Dingen. Das ist eine Möglichkeit, Identität rund um einen vermeintlichen Kulturkampf zu errichten. Es funktioniert eher im Umkehrschluss eben, dass Dinge, die eher nicht christlich sind, als Feindbild auserkoren werden, die sich dann natürlich praktisch mit der Christlichkeit argumentieren lassen, obwohl diejenigen, die argumentieren, jetzt nicht besonders sich dadurch auszeichnen, auch wirklich Christen sein zu müssen. Ich denke da oft an die FPÖ, die ja sehr stark auch antimuslimische Ressentiments bedienen will und dann eben auf christliche Traditionen dabei zurückgreift, weil es gerade opportun ist. Das macht jetzt natürlich nicht die Religion an sich gegen Kritik immun oder will damit nicht sagen, dass die arme Religion hier instrumentalisiert wird. Wird sogar so weit gehen zu sagen, dass die Religion in der Lage ist, dadurch Politik zu instrumentalisieren. Aber tatsächlich ist das sehr oft vorgeblich. Und zum Ausgangspunkt eben deiner Frage oder Aussage, ich glaube auch, dass das in Europa eben nicht so wie in den USA ausgestaltet ist, wo die tatsächlich sehr fundamentalistisch, auch religiös geprägt sind in ihren Argumenten.
Ja, also für die beiden hat es jedenfalls nicht funktioniert. Also die zweit- und drittmeisten Vorzugsstimmen innerhalb der ÖVP haben, obwohl die ÖVP da wirklich viel zugewonnen hat, nicht ausgereicht, dass sie ins Stadtparlament hineinkommen. Da gab es irgendwelche bizarren internen Intrigen in der ÖVP. Und ja, diese beiden sind da jedenfalls nicht reingekommen. Also das zeigt auch, dass dieser Block, dieser WählerInnenblock, einfach nicht groß genug ist, um da irgendetwas zu bewirken. Wer schon länger aufmerksam ist, hat vielleicht diese Plattform Christdemokratie schon ein paar Jahre in einem anderen Kontext gesehen. Nämlich hat sich die Plattform für einen Verein TeenStar engagiert. TeenStar hat sogenannten Aufklärungsunterricht an Schulen abgehalten, also Schulen angeboten. Ja, da kommen externe Experten und wir machen es gratis und so und wir machen Aufklärung, das wollen ja viele Schulen nicht selbst machen. Und dann sind sie halt hingekommen und haben dort christlich fundamentalistische, also wahre Liebe wartet bis zur Hochzeit und so weiter, Themen und wirklich homosexuellen feindliche Aussagen getätigt. Und natürlich ist daraus dann ein Skandal geworden und die Behörden haben aus diesem Grund jeglichen Aufklärungsunterricht durch Externe abgedreht, bis das dann so geregelt wurde, dass halt wirklich eine Evaluation stattfindet, dass das nicht einfach jeder selbsternannte Verein machen kann. Also das war dieser Verein TeenStar und da gab es eine Art Personalunion und Unterstützung von der Plattform Christdemokratie. Also sie versuchen schon, dort wo sie können, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Und jetzt, obwohl sie offensichtlich so ÖVP-lastig sind oder waren, machen sie sich mit so einer FPÖ-Kampagne gemein. Sie geben an, gegen die sogenannte Frühsexualisierung von Kindern aufzutreten. Diese Frühsexualisierung ist ein Märchen, eben von rechter Seite, von christlicher Seite. Es gibt jetzt nicht eine internationale Verschwörung, um Kinder in irgendeiner Weise zu sexualisieren, was immer das sein mag. Was erwiesen ist, also wirklich durch Studien erwiesen ist, dass es gegen sexuellen Missbrauch hilft, wenn man Kindern wirklich schon in einem jungen Alter erklärt, was an ihrem Körper was ist, wie man das benennt, was man damit machen darf, welche Menschen was damit machen dürfen, wo sie berühren dürfen und so weiter. Also dass Kinder selbst wissen und selbst entscheiden, wo ihre Grenzen sind. Das ist sehr, sehr wichtig für die Aufklärung, fürs frühe Stoppen von irgendwelchen Annäherungen, zum Beispiel vom Onkel, von der Erzieherin im Kindergarten etc. Aber das wollen die Rechten eben nicht. Das ist für sie zum Beispiel diese sogenannte Frühsexualisierung. Und bei den Drag Queen Story Hours findet genau das nicht statt. Das einzig Ungewöhnliche bei dieser Märchenstunde ist, dass da zum Beispiel ein Mann, der als vollkommen übertrieben geschminkte Frau dort sitzt, also verkleidet wie im Fasching und halt Märchen vorliest. Auch wenn die Plattform Christdemokratie irgendein bizarres Video auf ihrer Homepage hat, in ihrem Blog, wo tatsächlich angezogene Drag Queens irgendwelche Tänze vorführen. Also das haben sie in ihrem Blog, davon sprechen wir ja in Wien nicht. Ja, aus einem ähnlichen Grund gab es gegen den ersten humanistischen Kindergarten in Wien eine regelrechte Hetze. Hetzkampagnen in Facebook-Gruppen für Eltern, die den Betrieb dieses Kindergartens, der eigentlich sehr positiv bewertet wurde von den Eltern der Kinder dort, ja, unmöglich gemacht. Aber den Rechten, ob jetzt christlich oder anders motiviert, geht es gar nicht um die Rechte von Kindern, haben wir ja schon gehört. Sie schieben die Kinder nur vor und sie wollen einfach keine Kinder, die lernen, dass es okay ist, wenn zum Beispiel ein Mädchen anderes Mädchen liebt oder wenn ein Kind zwei Väter hat. Sie wollen auch keine Kinder, die Märchen von der Wirklichkeit unterscheiden können, weil es dann viel schwerer ist, diese Kinder religiös zu indoktrinieren.
Ja, das ist auch ein typisches Muster, das gerade die FPÖ in sehr vielen Fällen auch bringt. Ich erinnere da auch im religiösen Zusammenhang an die immer wiederkehrende Forderung der FPÖ, betäubungsloses Schächten zu verbieten, bei dem ja für Juden und Muslime Ausnahmen gemacht werden. Jetzt kann man natürlich sachlich darüber diskutieren, ob diese Ausnahmen angebracht sind. Sind sie wahrscheinlich nicht. Und ob die Art und Weise, Tiere auf diese Art und Weise zu töten, angemessen ist oder nicht. Da bin ich sicher kein Experte in diesem Thema und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass die FPÖ einfach mit ihren antisemitischen, antimuslimischen Ideologien unter vorgeblichem Tierschutz versucht, Politik zu machen, weil denen sind die Tiere, die sie selbst essen, nämlich genauso wurscht.
Ja. So wie den Schwangerschaftsabbruchgegnern in den USA die geborenen Kinder auch komplett wurscht sind, weil dieselben Leute sind ja gegen Sozialversicherung, gegen soziale Unterstützung von Müttern etc.
Ganz genau, ja.
Die Bundesstaaten, in denen Schwangerschaftsabbrüche in den USA verboten sind, sind zufällig oder wahrscheinlich nicht zufällig, sondern aus systematischen Gründen diejenigen mit der höchsten Mütter- und Kindersterblichkeit. Also ja, es ist reine Symbolpolitik. Es ist etwas, womit man Leute motivieren kann, mobilisieren kann. Und ja, heuer ist es transfeindliche Hetze über diese Bande, also diese eigentlich damit nicht verbundene Drag Queen Story Hour Thematik. Im Verordnungsblatt 1 des Jahres 2023 von der Bildungsdirektion Wien, also ehemaligem Stadtschulrat, übrigens eine meiner Lieblingssektüren.
Ja, das seltsame Hobbys.
Ja, also da finden sich zwei Veranstaltungen, die als sogenannte schulbezogene Veranstaltung anerkannt sind. Das wird einfach so in diesem Verordnungsblatt bekannt gegeben. Und eine schulbezogene Veranstaltung ist eine, von der die Bildungsdirektion deklariert, dass die Schülerinnen sich dafür vom normalen Unterricht abmelden dürfen. Die Idee dahinter ist wohl, das ist etwas, wo man mehr lernt oder irgendwie eine bessere Bildung erfährt als im normalen Schulunterricht. Und natürlich wird das eher selektiv gemacht. Na gut, in dem Fall ist die eine Veranstaltung etwas namens Be Blessed, also eine Segensfeier für die Matura, für unsere deutschen HörerInnen, Abitur.
Mhm. Beten statt lernen, ja.
Genau. Also da findet eine Segensfeier im Wiener Stephansdom statt, dem Zentrum des katholischen Österreich. Da gibt's einen Segen für die Matura, also sicherlich hochinteressant für die meisten Jugendlichen, aber auch eine Kletterwand und dann Gratisgetränke beim Chillen mit einem DJ. Also ja, wer heutige Jugendliche kennt, wird abschätzen können, was davon interessanter ist.
Ja.
Zweifellos eine großartige Alternative zum Unterricht. Einfach hingehen, Segen für die Matura holen, statt gleichzeitig in der Schule etwas dafür zu lernen. Was kann da schiefgehen?
Ja, da kann vieles schiefgehen, nämlich, dass man wertvolle Zeit in der Schule verliert und stattdessen investiert in etwas, das im schulischen Kontext eigentlich in der Art und Weise nichts verloren hat. Also diese Bestimmungen sind nicht dazu gedacht, von privilegierten Weltanschauungsgemeinschaften ausgenützt zu werden. Mhm. Vor allem auch, weil es da ja keine Äquidistanz in irgendeiner Form gibt. Also nicht, dass ich das gut fände, aber ich fände es besser, wenn es hier zumindest Angebote gäbe, die frei wählbar sind, die auch nicht religiöse Angebote umfassen. Dann kann man ja darüber reden, ob in so einem Kontext man dieses oder jenes Angebot eventuell wahrnimmt. Mhm. Aber so einseitig kann das natürlich nicht gehen.
Ja, oder wollt ihr es nächstes Jahr bei den fliegenden Spaghetti-Monstern?
Das Scheitern ist programmiert mit so einem Versuch natürlich. Das wird dann abgeschmettert wieder mit dem Hinweis, dass es sich ja hier um keine gesetzlich anerkannte religiöse Bekenntnisgemeinschaft handelt und damit wird das nichts werden.
Die zweite sogenannte schulbezogene Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Das war eine Diskussion im Naturhistorischen Museum zwischen dem Direktor der Säugetierausstellung, also einem Biologen, Professor Frank Zachos, und Kardinal Christoph Schönborn. Der Titel dieser Diskussion war Design in Nature, Sinn, Wissenschaft und Glaube vereinbar. Der Titel klingt schon ein bisschen nach Kreationismus bzw. Intelligent Design, was ja auch nur ein anderer Name dafür ist. Und genau. Schönborn ist ja eigentlich seit einer Aktion von ihm 2005 in dieser Hinsicht auch berüchtigt. Also da hat er viel internationale Kritik geerntet, weil er sich in der New York Times zu Wort gemeldet hat und Teile der Evolutionstheorie versucht hat hinunterzumachen und er bestand hat darauf, ein Design eines sogenannten Schöpfers zu reklamieren. Also er ist da einseitig vorbelastet, aber ja, immerhin war ein Biologe, ein Professor der Biologie ihm zur Seite oder entgegengestellt und dieses Mal ist Schönborn laut Berichten nicht so weit gegangen, aber ja, sein Diskussionspartner musste ihm halt auch trotzdem erklären, dass man nicht einfach sagen kann, Evolution, das ist reiner Zufall, weil das eben nicht ist.
Ja, es ist erstaunlich, dass auf diesem Niveau noch erklärt werden muss, weil selbst eine rudimentäre Beschäftigung mit der Evolutionstheorie führt jedem, der halbwegs bei Sinnen ist, relativ anschaulich vor Augen, dass das Prinzip der Anpassung, Selektion und die Dauer dieser Anpassungen vonstatten gehen. Also das ist einfach auf Kinderniveau eigentlich begreifbar. Mhm. Und es ist schon erstaunlich, dass diejenigen, die andere vermeintliche Theorien ins Feld führen, die ja in Wirklichkeit nur ein Rückzug sind, weil sonst Religion überhaupt gar keine Erklärungsmodelle mehr liefern kann. Es ist erstaunlich, dass sich jemand wie Schönborn einfach nicht eingehend damit beschäftigt und halt wirkliche Argumente dagegen hat. Also das ist ja wirklich ein Kinderkram.
Ja, es wurde mehrfach erklärt. Also man könnte schon sagen, wenn man etwas mehrfach erklärt bekommt, wirklich auf Kinderniveau und es dann immer wieder anders sagt, wo dann die Grenze zwischen Nichtwissen und ja Lügen genau verläuft.
Ja, es ist natürlich eine völlige Ignoranz der wissenschaftlichen Methode an sich, weil ja die Propagandisten des Kreationismus keine überprüfbaren Argumente ins Feld führen, sondern einfach Behauptungen aufstellen, die eben genau sich Logik und Empirie weitgehend widersetzen, beziehungsweise keine ernsthaften Anstalten unternommen werden, das einer wissenschaftlichen Methode zuzuführen. Also da wird dann, also ich unterstelle, das habe ich jetzt kein Zitat, da stelle dann natürlich, dass dann im Kontext dessen sehr oft diese Argumente kommen, dass das andere ja auch nur eine Theorie ist, dass die wissenschaftliche Methode auch etwas ist, an das man glauben muss, damit es funktioniert. Also diese Argumente hört man dann immer wieder. Und ja, wenn man auf dem Niveau sich auseinandersetzen muss, dann ist eigentlich eine rationale, erwachsene Diskussion gar nicht möglich.
Ja, das spielt ihnen halt auch in die Hand, dass das Wort Theorie im alltäglichen Gebrauch anders verwendet wird, als es in der Wissenschaft verwendet wird.
Das ist richtig. Allerdings ist der Herr Schönborn ein Absolvent einer öffentlichen Universität, und zwar der Theologie dort. Und es gibt dort einen starken Bezug zur Philosophie. Das heißt, jemand wie er muss das wissen und er weiß es auch. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied zwischen ihm und den wirklich extremsten, dümmsten junge Erde-Kreationisten in den USA. Aber in dieser Diskussion waren sich halt beide Diskutanten letztendlich einig, dass Wissenschaft und Religion am besten in ihren jeweiligen Bereichen bleiben und dann gibt es auch keine Konflikte zwischen ihnen.
Ausgezeichnet, ja. Und der eine Bereich wird immer kleiner werden.
Genau. Natürlich geben die Kirchen damit den Anspruch auf, die Realität irgendwie wahrheitsgemäß und überprüfbar zu beschreiben, weil das ist das, was die Wissenschaft macht. Aber das müssen sie halt mit sich und ihren AnhängerInnen selbst ausmachen. Und wir sehen ja in der Praxis, dass sie das ja nicht schaffen. Also das ist die zweite Propagandaveranstaltung der Erzdiözese Wien, die vom Wiener Stadtschulrat oder Bildungsdirektion als gleichwertig oder besser als Schulunterricht deklariert wurde. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur Kritik an der Kirche, die wissen es ja nicht besser, aber an den säkularen Behörden, dass sie sich sowas nicht anschauen und dass sie dann solche wirklich fragwürdigen Entscheidungen treffen. Das ist nicht so toll.
Ja, und da sollte man meinen, dass gerade im Bereich Bildung und Erziehung Behörden besonders genau drauf schauen, welche Inhalte verbreitet werden.
Die Segensfeier beginnt um 14 Uhr. Da kann eigentlich gerade so im Matura-Jahr noch ein Zeitkonflikt mit dem Unterricht auftreten. Das hat wirklich nichts Bildendes, also nicht mal Persönlichkeitsbildendes, dass man eine Retterwand besteigt. Das könnte man eigentlich in einer Exkursion vom Turnunterricht auch machen. Aber ja, das ist halt Missionierung mit Spaßangeboten. Wieder mal, liebe junge Leute, kommt zumindest in unser Gebäude. Da gibt's coole Sachen für euch. Die Diskussion war dann überhaupt mittags. Also da verpassen die SchülerInnen ganz sicher evidenzbasierten Unterricht, außer wenn da zufällig Religionsstunde gewesen wäre. Wie findet ihr diese Diskussion über die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Glaube? Wer versucht da ständig in die andere Domäne einzudringen?
Ja, schwierig. Also man kann davon ausgehen, dass die Wissenschaft nur in die Domäne der Religion eindringt, wenn sie versucht, diese zu erklären als neuropsychologisches Phänomen, als historisches Phänomen, als kulturelles, soziologisches, philosophisches Phänomen, also in einer beschreibenden, untersuchenden, analytischen Art und Weise. Mhm. Und umgekehrt ist die Religion natürlich seit tatsächlich Jahrtausenden permanent auf dem Rückzug in ihrer tatsächlich auch historischen Funktion, die Welt zu erklären und die Phänomene darin und das Zusammenleben dann in weiterer Folge, und ist natürlich in der Rolle übergriffig zu sein, wenn Wissenschaft vor allem blockiert wird, was wir historisch ja natürlich sehen. Also bekannte Beispiele wie Galilei natürlich, wo der dann später rehabilitiert wurde, und solche gibt es natürlich mehrere, wo in einem Rückzugsgefecht natürlich noch versucht wird, an allen möglichen Erklärungsmodellen festzuhalten, die längst widerlegt sind.
Ja. Die ersten Dinge, die du genannt hast, nämlich die Unterwissenschaft dringt sozusagen in die Domäne der Religion ein, das sind die Bereiche, wo die Theologie sagt, dass sie sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Also Theologie ist nicht nur, wir legen die Bibel aus, sondern auch tatsächlich die sozialen, psychischen und so weiter Folgen und Ursachen und Aspekte von Religion und Religionsausübung in der Gesellschaft anzuschauen. Und da billige ich Ihnen auch tatsächlich zu, dass Sie das mit wissenschaftlichen Methoden, mit sinnvollen wissenschaftlichen Erkenntnissen machen. Und zum Beispiel Dinge, die wir über die Bibel und ihre Herkunft und die Widersprüche darin und die unterschiedlichen Versionen in den frühen Schriften wissen, das waren letztendlich auch LiteraturwissenschaftlerInnen, die sich halt BibelwissenschaftlerInnen nennen, an theologischen Fakultäten. Aber auch das ist überprüfbare, letztendlich in der säkularen Welt nützliche Arbeit. Also ja, da machen religiöse Menschen Wissenschaft, wogegen absolut nichts einzuwenden ist. Wo es für mich irgendwie aufhört, ist, wenn sie dann von Wahrheit sprechen, über reine Glaubensinhalte, anderen auf arrogante Weise erklären, na, das sind die Fragen, diese Sinnfragen, für die habt ihr keine Methodik. Wir aber schon, und wir wissen auch die Wahrheit darüber.
Ja, man kann natürlich sagen, natürlich in den Domänen, in denen die wissenschaftliche Methode funktioniert und das Erkenntnisobjekt in der Wirklichkeit liegt, machen die wahrscheinlich mittlerweile auch gute Arbeit. So weit kann man ja versöhnlich sein in dieser Frage. Aber dort, wo das Erkenntnisobjekt sich der wissenschaftlichen Methode per Definition entzieht, nämlich weil es eben in keinster Weise erkennbar ist und damit auch falsifizierbar ist, dann wird es natürlich schwierig. Da geht es dann nur mehr um Behauptungen, und das hat mit Wissenschaft natürlich nichts zu tun. Und das wird gerne vermischt, und sie sind auch sehr gut in der Vermischung dieser Dinge und ziehen sozusagen das Unerklärbare in das Erklärbare rein. Also auch ein Aneignungsprozess in gewisser Weise.
Gut sind sie vielleicht nicht darin, weil es ja leicht widerlegt ist, aber sie haben deutlich größere Sprachrohre als wir. Somit kommt es mehr ins öffentliche Bewusstsein.
Sind die Domänen Wissenschaft und Glaube überhaupt gleichwertig?
Gute Frage. Wenn wir jetzt versuchen, nach der Wahrheit zu suchen und es nur eine Wahrheit gibt, also zum Beispiel nur eine Art wie Gravitation oder die Bewegung von Himmelskörpern und sowas funktionieren kann, dann gibt's halt nur Also es kann mehrere Methoden geben dafür, aber letztendlich wird man dann bei einer gemeinsamen Wahrheit ankommen, auch wenn man von komplett unterschiedlichen Sichtweisen ausgegangen ist. Und das ist das, was wir in der Wissenschaft immer wieder sehen. Wir kennen ein Phänomen, verstehen es noch nicht, alle versuchen es zu erklären mit Experimenten, mit anderen Methoden und am Ende setzt sich dann die möglichst wahrheitsgemäße Beschreibung der Wirklichkeit durch und wird auch wirklich wegen dieser Argumente, wegen der Widerlegung der anderen Argumente von allen anderen anerkannt. Und in der Religion ist das aber so, die sind theoretisch von einem gemeinsamen Ausgangspunkt gestartet, also zum Beispiel von der Bibel oder einer gemeinsamen Tradition. Und jetzt gibt's aber Abspaltungen von Abspaltungen. Ich habe schon gesehen, so Zahlen mit 45.000 christlichen Varianten, Geschmacksrichtungen, Konfessionen. Also das ist wirklich der entgegengesetzte Prozess. Wenn es eine Wahrheit gibt, eine Antwort auf simple Fragen und dazu aber 45.000 Meinungen und jeden Tag mehr, dann ist vielleicht eine dieser Methoden nicht ganz die richtige.
Da hast du absolut recht und danke für die gute Zusammenfassung, wie das mit wissenschaftlichen Arbeiten funktioniert oder wie sich die Annäherung an die Wirklichkeit gestaltet durch diesen Prozess.
Was mich auch immer wieder stört oder halt amüsiert, was würde es Schönborn und den Kreationisten bringen, wenn sie mal schaffen sollten, irgendeinen Aspekt der Evolutionstheorie, also Genveränderungen in einer Population, auf irgend so einen bewussten Prozess zurückzuführen. Das hieße, okay, dieser Aspekt der Evolutionstheorie, dass nämlich statistisch auffällig häufiger die besten angepassten Merkmale sich in einem Genpool durchsetzen, dass das irgendwie nicht stimmt, sagen wir, sie schaffen es irgendwie zu beweisen. Natürlich keine Chance, weil das gehört zu den am besten bewiesenen Tatsachen in der Wissenschaft. Aber sagen wir, sie könnten das irgendwie beweisen, dass da irgendein Wille dahinter steht. Das würde ja auch nur heißen, dass dann die Christen kommen und sagen, hey, Jahwe, Jesus, Heiliger Geist, dass die Muslime kommen und sagen, Allah ist groß und jeder nur sagen würde, aber unsere Beschreibung der Wirklichkeit, unser Schöpfer, dem übrigens die und die und die Eigenschaften zugeschrieben werden, das ist genau dieser Schöpfer.
Ja, sind wahrscheinlich die Tiroler Eigenschaften, oder?
Ja.
Die wir im letzten Podcast, in der letzten Episode gehört haben, genau. Weil sie mir gerade wieder eingefallen sind. Aber du hast recht, die Zuschreibungen würden sich immer nur auf die eigene Religion beziehen natürlich und es würde nicht mehr beweisen, als der Beweis für die Tatsache, dass hier eine andere Intervention passiert ist, geglückt ist, aber es würde alles andere kein Jota wahrer machen und die Bibel nicht historisch wahrer und die anderen Geschichten nicht wahrer, es würde sehr wenig beweisen.
Das ist wieder diese zwei Domänen. Eine Domäne, nämlich die Wissenschaft, die akzeptiert Falsifizierungen. Manchmal dauert es ein bisschen, manchmal macht man sich damit anfangs nicht beliebt, aber am Ende ist das, was nachgewiesenermaßen falsch ist, dann auch wirklich für alle falsch und dieses neue Wissen wird ins Gesamtwissen eingebaut. Und dann gibt's die Domäne, die Falsifizierungen von außen und von innen nicht akzeptiert, weil Religion ja auch bedeutet, dass man nie zugeben muss, dass man falsch lag. Dann wird's halt einfach in den Bereich des Glaubeninhalts in der einen Diskussion verschoben und dann wird's halt zugegeben, ja, das kann man so nicht beweisen, daran muss man glauben. Und das stört aber dieselbe Person und dieselbe Organisation nicht, eine Woche später rauszugehen und denselben falschen Inhalt nochmal hinauszuposaunen, weil es die Menschen eh nicht merken.
Genau.
Die Wissenschaft wird schon auch viel missbräuchlich verwendet und man muss als Wissenschaftler auch sehr aufpassen, was man sagt. Es werden immer wieder Studien in Auftrag gegeben, zum Beispiel diese Studie von der Zuckerindustrie, laut der Zucker so gesund ist, wo dann die Leute total Fett reduziert haben in der Ernährung und Zucker sich reingehaut haben. Also es kommt oft zu Ergebnissen, die halt erst viel, 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 viel später als falsch erwiesen werden, weil halt irgendeine Lobby dahinter war, die das Ergebnis halt wollte. Ne?
Da hast du vollkommen recht. Missbrauch gibt's in jedem Bereich. Die Wissenschaft ist halt der Bereich, der auch eingebaute Maßnahmen hat, um diesen Missbrauch im Idealfall zu vermeiden durch das Begutachtungsverfahren. Peer Review oder zumindest später durch andere Studien und Metastudien und Interpretation der Ergebnisse wirklich herauszufinden, was dann wirklich stimmt. Und ja, natürlich, wenn man es darauf anlegt, irgendein Ergebnis zu bekommen, kann man das mit Manipulation der Methoden und der Ergebnisse für eine Weile machen. Man verspielt damit halt auch seine eigene wissenschaftliche Integrität. Wir kennen aber auch wieder einen anderen Bereich, in dem keine Methoden eingebaut sind, um Missbrauch zu erkennen. aufzudecken und auszuräumen. Also ja, gerade beim sexuellen Missbrauch wird viel zu spät, viel zu wenig ein bisschen was dagegen getan für zukünftige Fälle. Aber so wirklich lernen daraus, um die Grundproblematiken zu ändern, an denen zu arbeiten, das ist auch nur sehr eingeschränkt. Und wie gesagt, wenn es um falsche Ergebnisse, falsche Deklarationen, falsche Informationen, die man verbreitet geht, hat Religion einfach keinen Mechanismus, um das zu korrigieren.
Absolut nicht, ja.
Verantwortung und Verantwortungsgefühl in der Wissenschaft ist etwas sehr Wichtiges, wofür wir schon auch absolut eintreten und was wir auch einfordern sollen, gerade von säkularen WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern.
Ja, ich glaube, mit dieser Forderung hast du einen ziemlich guten Schlusspunkt gesetzt. Ich nehme an, wir sind am Ende der Episode angelangt.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben eine Signalgruppe, wo ihr mit uns über diese Themen und andere diskutieren könnt. Ihr könnt im Chatroom zu dieser einen Folge auch direkt eure Meinung kundtun oder uns die Hölle wünschen, uns umgekehrte Kreuztätowierungen und so etwas an den Hintern wünschen, wenn ihr wollt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und tschüss.
Danke fürs Zuhören, ciao.